Jetzt weiß ich, wer auch sonst um die Ecke kommt und sagt, aber ihr wisst schon, Rangnick, schwieriger Typ. Boah, wenn der nicht alles kriegt, was er will, dann nur...
Und das nach Tuchel, das ist ja genau das Gleiche.
So, also gleich zumindest. Sehr ähnlich fordernd. Auf der anderen Seite, du willst doch einen haben, der was bewirkt. Und dann muss der auch was fordern. Und dann müsste man sich einigen. Sind wir denn in der gleichen Richtung mit dem Fordern? Ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen. Leicht!
Da hören und sehen wir großen Jubel der Saarbrücker mit dem wunderschönen Lied Himmel, Himmel, blaue Augen begrüßen wir direkt.
Das Lied haben Sie rausgehört.
Habe ich rausgehört, Sie nicht?
Die Fassung zumindest nicht.
Marcel Reif.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Himmel, Himmel, blaue Augen, hat das Lied Sie auch begleitet? Dann und wann? Sie schweigen.
Ja.
Reden wir über das Pokalwunder.
Zum Glück so nicht.
Als kleines Warm-up. Saarbrücken als Drittligist im Halbfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.
Wenn das einer vor der Saison gesagt hätte, hätte man gesagt, und als nächstes kommt auf die Idee, dass Leverkusen Meister wird.
Und nein. Bayern die Champions League gewinnt.
So.
In Tuchels letztem Spiel als Bayern-Trainer.
Ah, Sie sind immer noch nicht satt. Sie sehen da noch am Horizont. Das ist das Jahr des Irrsinns. Nein, aber das ist doch überragend. Und die haben doch nichts gesehen. Immer 90 Minuten, oder? Sie sehen das nicht. Mhm. Sondern wird doch nicht ausgelost, sondern es passiert einfach. Und da sind die Bayern fällig und dann Frankfurt fällig, glaube ich. Wer noch? Gladbach jetzt. Karlsruhe.
Nicht die schlechteste Strecke für einen Drittligisten.
Ja, der Rasen ist eine Katastrophe. Alles stimmt alles, aber es ist für alle eine Katastrophe. Und das weißt du. Und offenbar sind alle in diese Falle getappt. Jetzt ist aber Schluss mit dem Drittligisten. Die sind gar nicht so gut. In der Liga sind die wirklich
Platz 9.
Ständig Trainerdiskussionen, weil die, ja, das ist unter ihren Ansprüchen. Aber die sagen, ach komm, Ansprüche. Schick uns den nächsten Erstligisten. Und dann
so ein bisschen das Modell Kaiserslautern, der jetzt ja der Gegner im Halbfinale ist, auch unter den Ansprüchen, ja, Abstiegsgefahr in der zweiten Liga.
Sie reizen mich schon wieder an der Stelle, aber die hatten das mal. Da waren die aber als feststehender Absteiger, sind die dann aus der ersten Liga damals noch, sind die dann zum Pokalfinale gefahren. Das ist dann schon ein schöner Abend da in Berlin, aber wenn du aufwachst, fällt dir auf, dass doch manches sich gar nicht so dolle anfühlt. Also, nee, Saarbrücken. Dafür macht man doch den Kappesgraben. Dafür macht man doch Pokal. Dafür hat man das, dass so etwas passieren kann.
Es soll da noch so eine Formulierung mit eigenen Gesetzen geben in diesem Wettbewerb. Schon mal gehört?
So, ich habe sie schon mal gehört und habe gedacht, wenn das noch einer sagt, gehe ich ihm an die Gurgel. Darauf sagt er, dann erklär mir um Gottes Willen bitte Saarbrücken. Und dann sagst du, ja, weil das die eigenen Gesetze des Pokals sind. Ah, und schon ist wieder Frieden.
Da haben wir's. Also, ein bisschen Pokal-Halbfinale zum Start. Und ich will Ihnen, bevor wir gleich mit den anderen Themen loslegen, schon mal zeigen, was wir nachher noch länger diskutieren werden. Denn das ist es. Das erste pinkfarbene Auswärtstrikot des DFB werden wir nachher besprechen. Das geht mit zur Euro und bin gespannt, was unser Experte Marcel Reif, der gerade für Trikots eine große Leidenschaft hat, dazu sagt. Aber Textilien kommen später dran. Jetzt erstmal die harten Fakten. Wir legen los mit der Trainersuche beim FC Bayern. Dann gibt es einige Transfergerüchte ebenfalls rund um den FC Bayern. Die Champions League wird uns beschäftigen. Am Freitag Auslosung mit Dortmund und den Bayern. Das pinkfarbene Trikot. Und die Nominierung von Julian Nagelsmann für die beiden nächsten Länderspiele gegen Frankreich und Holland. Jetzt aber zunächst zur Trainersuche beim FC Bayern. Und wir haben da mal eine ganz besondere Liste für Sie vorbereitet. Herr Reif, wenn wir uns mit dieser Liste beschäftigen, wir haben Sie mit der Überschrift versehen, steht auf dieser Liste Bayerns Trainer. Und ich will Sie einmal auch für unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer vorlesen im Schnelldurchgang, bevor wir dann tiefer einsteigen. Ralf Rangnick, Xavi, Emery, De Zerbi, Zidane, Van Gaal, Alonso, Klopp. Klammer auf, vielleicht mit einer Variante jemand überbrückt bis 25.
Ah, doch.
Und dann kommt er rein. Wenn Sie diesen Namen jetzt hier sehen, glauben Sie, er ist dabei? Sie müssen sich noch nicht festlegen. Aber ist es einer von den Achten, der im Sommer übernehmen wird?
Andersrum, ich würde nicht sagen, alle, die hier draufstehen, sind totale Mumpitz oder Stuss, wie ihr stimmt oder
ist
Stuss,
ja schon mal was.
Ihr Sonntags fragt immer. Ich würde sagen, es ist nicht totaler Stuss.
Lassen Sie uns doch mal durchgehen.
Das wusste ich, das ist jetzt, damit können wir es nicht belassen. Nein, wir machen
Ralf Rangnick, gerade Trainer. Nee,
lassen Sie uns doch hinten anfangen.
Okay,
Klopp. Jürgen Klopp ist völliger Mumpitz.
Auch in der Variante 24, 25 macht's jemand anders. Ich merke schon selber, während ich es so ausspreche.
Ja, vielen Dank. So können wir gerne weitermachen. Sie stellen die Frage und auf halber Strecke sagen die, doch Quatsch. Okay, dann habe ich einen ruhigen Tag und...
Gut.
Ja.
Dann wären wir...
Xabi Alonso.
Ihre Überzeugung?
Ist nach wie vor nicht auszuschließen. Ich halte es für unwahrscheinlich. Aber es ist, wenn, wäre es natürlich, würde alle die Antwort auf alle Fragen offenbar. Ich halte es für unwahrscheinlich, weil ich immer noch davon überzeugt bin, dass er bei Leverkusen noch ein Jahr macht.
Könnte Bayern mit einem unmoralischen finanziellen Angebot Alonso möglicherweise ins Wanken bringen? Oder spielt das gar keine Rolle aus Alonsos Sicht bei dieser Entscheidung?
Zweimal warm essen kann der. Kann. Leverkusen zahlen sie mit was? Mit Aspirintabletten? Nee. Der künftige abnehmende Verein später mal, der, was glauben Sie, was der dann sagen würde, wenn Bayern sagt, wir bieten eben so viel? Meinen Sie, die würden sich davon abschrecken lassen? Und im Übrigen, nochmal, das meine ich ernst mit den zweimal warm essen. Also das ist eine Karriereentscheidung. Wenn Alonso in dem Zustand wäre, dann hätte ich aber alles, wäre ich völlig bei ihm in die Irre gelaufen. Wenn er, egal was, ob da, ich weiß, bitte alle jetzt mal die normalen Menschen weghören, wenn es ein paar Millionen mehr, wenn er dann eine Karriereentscheidung trifft, obwohl er eine andere Idee hat.
Passt nicht wahrscheinlich.
Also mit Geld wird es nicht zu lösen sein.
Louis van Gaal haben wir noch mal ins Spiel gebracht. Hat die Bayern entscheidend vorangebracht zwischen 2009 und 2011. Macht gerade aus dem Homeoffice in Portugal Beraterrolle für die holländische Nationalmannschaft.
Ja, solange Uli Hoeneß noch in der Lage ist, auch nur einen Schritt aus seinem Haus über dem Tegernsee runter zum Tegernsee und dann in ein Fahrzeug und dann in Richtung Siebener Straße zu fahren. Solange der das noch hinkriegt, ist Louis van Gaal keine Option mehr.
Es soll aber eine Versöhnung gegeben haben.
Ja, natürlich, aber mit allen. Uli Hoeneß versöhnt sich nach einem Schreianfall und am Ende einer Tirade dann auch so. Und so, dann ist wieder alles gut. So macht er das, was ich sehr an ihm geschätzt habe immer. Und deswegen eine Versöhnung ist alles okay, aber führt nicht dazu, dass man sagt, komm doch wieder.
Gucken wir noch mal auf die Liste,
wir jetzt
an nächster Stelle.
Ja, ja.
Na, das waren ja erst 3 von 8.
Die Kollegen in der Regie hatten schon aufgegeben. Aber
Zinedine Zidane aktuell zu haben, das
wäre eine charmante Lösung. Zurzeit sage ich immer, wir sprechen mehr in der Mannschaft Französisch als Deutsch, also kommen wir nicht mit der Sprache. Übertrieben, ja, alles gut. Ich sehe ihn eher jetzt bei einem Herzensclub bei Juventus Turin als nächsten Trainer, weil das da mit der Meisterschaft schief geht, wieder mal. Und die werden was tun. Und da ist Massimiliano Allegri auf dem Absprung. Der hat sich ein bisschen verbraucht. Den hätte ich gerne gesehen, Massimiliano Allegri. Den hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Hat Spitznamen Max, weil er so als der Deutsche gilt. Ein Disziplinmensch und ein, also nicht italienisches, nur Tralala Hopsasa, sondern schon ein ganz, ganz seriöser. Aber ich glaube, hat der Glanz ein bisschen nachgelassen.
Dann wären wir bei Brighton.
And Hove Albion. Unserem Lieblingsclub.
Roberto De Zerbi. Ist so einer, der gerade überall gespielt wird. Mhm. Gesehen hat man ihn in München noch nicht.
Weil er aus Brighton and Hove Albion, das haben wir eine Zeit lang, wir erinnern sich noch, wir haben eine Zeit lang benutzt, als wenn es hieß, es gibt eben in England nicht nur eure Cities und Chelseas und Arsenals und Talala, sondern du musst am Wochenende auch mal nach Brighton und Hove Albion. Dann kam De Zerbi und hat gesagt, dann werde ich euch mal zeigen, was man selbst in Brighton and Hove Albion mit denen machen kann. Das hat er sehr gut gemacht. Das ist ein etablierter erste Drittel-Club mittlerweile in der Premier League, und das will was heißen, durchaus mit namhaften Beträgen, aber überschaubarem Budget im Vergleich zu den anderen. Also muss er was können, also muss er es über das Sportliche hingekriegt haben und über das, was er tut. Ja, aber es ist und bleibt erstmal Brighton and Hove Albion. Und es suchen Liverpool, da wird er genannt. Barcelona, glaube ich, habe ich noch nicht gehört, aber wird ganz schnell kommen. Und Bayern suchen. Ich glaube, dass der übernächste Schritt, wenn er beim nächsten Verein, wo er den nächsten Schritt gemacht hat, der ein bisschen größer ist, wenn er da weiter so performt, dann ist er verdächtig für die ganz Großen. Ich glaube, ist noch ein bisschen früh.
Den nächsten Namen haben Sie hier mal ins Spiel gebracht, weil Sie sich's einfach aus Ihrer Perspektive gut vorstellen könnten. Emery, gerade mit Aston Villa sehr erfolgreich, hat das Wunder vollbracht, mit Sevilla dreimal hintereinander die Europa League zu gewinnen, um dann zu Villarreal zu gehen und dort ebenfalls zu triumphieren.
Heißt, man kann auch in diversen Biotopen etwas bewirken. Aston Villa nicht ganz so wie, also schon ein bisschen mehr Strahlkraft als Brighton and Hove Albion, mit allem Respekt, war aber trotzdem eher im unteren Drittel verortet die letzten gefühlt Jahrzehnte. Also hat mit Spitze da oben gar nichts zu tun. Und der dreht gerade Tottenham, Manchester United und ähnlichen Hirten eine lange Nase. Und das ist, war in Paris auch, da hat er schnell aber irgendwann mal festgestellt, das ist Irrenhaus, wie Tuchel auch, wie jeder.
Das sagen manche Luis auch Enrique über den FC Bayern.
Es grade, ja. Also das ist ein Trainer mit einem Namen, der hat was auf der Naht, das können Sie nach, wir haben Sie selber erzählt, können Sie gerade nachlesen. Und da haben Sie einen Wettbewerb genommen, der doch mehrere Runden und mehrere verschiedene Gegner anzubieten hat, dreimal oder viermal hinten. Da muss man also schon mal eine Strecke hinlegen. Das ist nicht nur mal einmal im Puck, ist nicht Saarbrücken, sondern da sind wir schon länger unterwegs. Ist ein ganz ernsthafter Typ, sehr seriös, sehr nichts auf Show gedreht. Ich finde ihn interessant.
Letzter Blick auf unsere letzten Kandidaten.
Jetzt geht's jetzt richtig los,
ja,
oder?
Ja. Bevor wir zu dem, wie ich finde, interessantesten Namen kommen, möchte ich Xavi zumindest einmal noch diskutiert wissen. Hat eigentlich ja all das, was auch Xavi Alonso auszeichnet. Unterschied, er ist ab Sommer verfügbar.
Ja, und er ist deshalb verfügbar, weil ihn Barcelona an die Grenze zum Kranksein gemacht hat. Also wirklich, das habe ich ja 100 Mal hier schon gesagt, wissen Sie doch auch. Das ist ein Kind aus Barcelona, ein Kind des FC Barcelona, ging dann nach einer unfassbaren Spielerkarriere, haben Sie ihn vor Augen noch als Spieler? Ging dann weg, wollte Trainer werden, ging dann irgendwo, glaube ich, weiß nicht, wo er war. Dubai, Doha, was eh was. Machte diese Runde und dann haben sie ihn belabert. Und dann kam er zurück und musste diesen FC Barcelona wieder zusammenbasteln. Und irgendwelche Übergänge zwischen Lewandowski und 16-Jährigen und das alles zusammenmixen.
Ist auch einmal Meister geworden.
Ja, und wenn sie ihn in Ruhe gelassen hätten und hätten ihn machen lassen, dann wäre FC Barcelona ein prima Club. So sind sie für mich kein Thema mehr. Ich beschäftige mich, das nehme ich den persönlich übel. Xavi braucht ein Jahr, um sich wieder zusammenzuschustern und dann wird er Trainer, aber nicht in diesem Jahr.
Obwohl er Bayern München ja vielleicht nicht als so anstrengend wahrnehmen würde wie Barcelona, wo logischerweise seine spanische Vergangenheit der Nationalmannschaft, seine Vergangenheit als Spieler nochmal eine ganz besondere
Sprache. Xavi Alonso, ein Ex-Spieler, so wie sie dann auch. Da ist Sprache wichtig. Das ist nicht ein Laptop gelernter, durch alle Instanzen gespülter Trainer, sondern das ist auch als Figur wirkt er auch. Mit allen taktischen Fähigkeiten, alles da, sie dann. Aber vor allem auch, weil er in die Kabine kommt, drei Sätze sagt und sagt, meine Herren, mehr habe ich Ihnen nicht zu sagen. Und alle sagen, boah, es hat aber Zidane gesprochen oder boah, es hat Xavi gesprochen. Wenn du dann reinkommst bei die Bayern-Kabine und nur wenige sprechen Spanisch, funktioniert das nicht.
Einer, der es in feinstem Deutsch erledigen könnte, wäre Ralf Rangnick, der auch in Österreich gerade wieder liefert.
Und welches Turnier im Sommer spielt?
Europameisterschaft.
Ah ja, und Gut, also Sie werden jetzt, ich merke schon, was Sie oben, ich sehe in Ihren Augen, die werden aber nicht bis ins Finale kommen, die Österreicher, also Zeit wäre dann rechtzeitig.
Ich glaube, Ralf Rangnick würde sich zum ersten Mal richtig ausgelastet fühlen, wenn er eine Europameisterschaft und eine Planung bei Bayern München parallel bestreiten dürfte.
Und früher, der hat, ich kenne ihn jetzt ein bisschen näher, der hat sich wie jeder Mensch im Leben auch weiterentwickelt. Denn sonst hätte ich jetzt gesagt, und dann noch eine Trainerakademie aufbauen und 46 Vorträge halten über Dreierkette, Viererkette. Das hätte er alles gern noch früher parallel gemacht. Heute, ja, natürlich ist das, ist das ein ausgewiesener und jetzt ohne jeden Unterton ausgewiesener Fußballfachmann, der in Vereinen große Dinge bewirkt hat, nicht nur wie spielen wir morgen, sondern wie spielen wir übermorgen und mit welchem Kader, wie sieht sowas aus, Leipzig. Das hat, da hat der Spuren hinterlassen, und zwar große. Und was der mit Österreich veranstaltet, ja, ist eine super Generation, aber die haben andere Länder auch und verhühnern sie am Stück. Und er macht was draus. Jetzt weiß ich, wer auch sonst um die Ecke kommt und sagt, aber ihr wisst schon, Rangnick, schwieriger Typ. Boah, wenn der nicht alles kriegt, was er will, dann boah.
Und das nach Tuchel, das ist ja genau das Gleiche.
So, also gleich zumindest. Also sehr ähnlich fordernd. Auf der anderen Seite, du willst doch einen haben, der was bewirkt. Und dann muss der auch was fordern. Und dann müsste man sich einigen. Sind wir denn in der gleichen Richtung mit dem Fordern? Ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen.
Abschließend dazu, haben Sie einen Favoriten, nicht mit der Begründung, von dem Sie glauben, dass er am besten passen würde, sondern an wen glauben Sie gerade am ehesten als Bayern-Trainer? Ich finde es wahnsinnig
schwierig. Ich bin völlig ratlos. Also wirklich, wenn Sie mir jetzt, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, nee, sorry, also kaufe mir lieber eine Wurst. Also meine ich. Das ist die Krux, die Sie haben. Oder einer hat schon längst zugesagt und wir machen uns hier einen Kopf und die eben warten und machen das in Ruhe und haben schon bei der Tuchel-Entscheidung schon gewusst, wer da der Nächste ist. Aber nochmal, das ist, wir können es doch wirklich hier, kostet uns ja nichts, von jeder Seite her beleuchten, machen das auch dauernd und ich mache ständig im Kopf. Und am Ende, boah, dickes Fragezeichen wieder, nix. Also, geben Sie uns noch ein bisschen Zeit.
Machen wir. Und schauen uns Transfergerüchte an. Diese Woche war da viel Bewegung drin beim FC Bayern. Und zum einen ist mal wieder aufgepoppt das Interesse von Manchester United an Harry Kane, Bayerns Supermittelstürmer. Die hätten ihn ja schon mal sehr gerne gehabt, hat nicht funktioniert. Herr Ralf, können Sie sich vorstellen, dass es für Bayern ein Szenario gibt, wo Sie sagen, goodbye?
Bayern haben manches falsch gemacht in den letzten Jahren. Aber es reicht immer noch, um zu sagen, Sie wissen aber schon, wen Sie gerade fragen. Würden Sie sich bitte mit ernsthaften Dingen beschäftigen und uns nicht die Zeit stehlen. Also, und auch bei Harry Kane nicht. Da unterschätzt ihr seine, unterschätzen alle. Und bei United, die Verzweiflung ist groß. Das kann ich gut nachvollziehen. Deswegen Tuchel und United. Da bin ich mir zum Beispiel eher, oder in die Richtung kann man eher, glaube ich, denken. Die werden vieles auf den Kopf stellen. Aber Harry Kane werden sie niemals kriegen.
Führich, der Stuttgarter, zum FC Bayern, um auf der linken Seite Alternativen zu schaffen.
Zu Coman und Sané und noch eine Alternative.
Ja.
Würde ich dem Jungen auch nicht raten, wenn es mich angeht.
Könnte ja sein, dass da Spieler verkauft werden. Davon gehen wir ja gerade aus, dass der Kader der Bayern ganz gewiss nicht nur auf der Habenseite
absolut
unverändert bleibt.
Sané, Coman. Hm.
Davis?
Führe ich jetzt, Havertz hat da schon den linken Verteidiger
ja,
spielen
müssen. Wer weiß, welche Ideen der neue Trainer mitbringt oder welche Ideen Max Eberl da verfolgt.
Ich glaube, Führe ich wirklich ist eine Entdeckung der letzten Saison und ist ein Schlüssel für den VfB-Weg, den die unfassbarerweise so eingeschlagen haben und Woche für Woche bestätigen. Und er ist eines der Gesichter. Und deswegen hat ja Herr Nagelsmann manche Dinge gemacht, da habe ich ein Problem. Aber Führig nicht mitzunehmen, da hätte ich das größte Problem gehabt.
Wenn
das ist ein deutscher Spieler, der Dinge macht, auf die wir uns freuen können. Aber die muss er dann auch machen können, und zwar Woche für Woche. In dem Alter, also.
Also ähnlich zur Sebastian Hoeneß Argumentation, warum genau der VfB Stuttgart auch in der Saison 24-25.
Lass ihn noch ein Jahr, mindestens ein Jahr so rumzaubern da und rummachen. Und wenn das alles dann noch funktioniert und dann die Welt noch, dann steht die Welt offen für viele, viele Dinge bei dem Jungen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Zubimendi von San Sebastian ist ein Spieler, den die Bayern für die Defensive schon mal im August, September im Blick hatten. Soll 60 Millionen Euro kosten. Und jetzt wird spannend. Er hat denselben Berater wie Xabi Alonso.
Ja. Also, jetzt trennen wir ihn mal zuerst mal von Xabi Alonso. Damit, so. San Sebastian hat eine super jüngste Vergangenheit, hat aber jetzt gerade in der Liga so ein bisschen Probleme, internationales Geschäft wieder hinzukriegen. Die waren Champions League und haben vieles gut gemacht und haben einige Talente, einige junge Spieler, auf die ganz Europa guckt. Zubimendi ist einer von denen, kann die Dinge, die auch Holding Six mäßig und andere Sachen kann der, ist jung genug. San Sebastian wird sich das sechsmal überlegen, jetzt gerade eben, weil sie internationales Geschäft nicht hinkriegen, ob sie Angebote in namhafter Höhe vom Tisch wischen. Halte ich für durchaus denkbar. Und ob der jetzt nun denselben Berater hat wie Xabi Alonso oder nicht, das wird diesen Wechsel nicht. Xabi Alonso kennt ihn. Xabi Alonso hat ihn, glaube ich, sogar aus der zweiten Mannschaft hochgebracht in seiner Zeit als Zweitmannschaftstrainer in San Sebastian. Das würde nicht schaden, aber es wird kein Domino-Effekt geben, wenn Sie das meinen.
Aber so eine Verpflichtung macht auch nur dann Sinn, wenn man sich mindestens von Kimmich oder Goretzka trennt im Sommer. Weil sonst wird es ein bisschen eng.
Aber nicht, weil es um den Platz geht. Wir wollen doch eine Holding Six. Das hat man doch Kimmich und Goretzka laut. Pavlovic ist noch da.
Und den wird man auf jeden Fall halten, da bin ich mir sicher, weil das jetzt so in die Richtung Musiala geht. Da von dem Gedanken her, junger eigener Spieler auf einer wichtigen Position, dem geben wir Zeit, den setzen wir ein.
Sie denken schon wieder in so ein bisschen weiter voraus. Sie möchten ja weiter, wir müssen ja weiter Themen haben.
Ist das so nachteilig?
Also, nee, ja, Sie möchten Themen haben. Jetzt frage ich Sie, Goretzka, so wie er gerade jetzt, das kann sich nur Nagelsmann leisten, zu sagen. Interessiert mich nicht gerade. Ansonsten den vom Acker sich denken, habe ich mir ein Problem, wenn der sich wieder einfängt. Und danach sieht es gerade aus, dass er wieder Goretzka gefunden hat. Kimmich, Freunde, es ist immer noch Joshua Kimmich, der Dinge kann, die viele, viele andere nicht können. Also den jetzt wieder weg. Pavlovic, haben Sie recht, das werden Sie nicht tun. Deswegen muss man sich gut überlegen, brauchen wir wirklich diese Position? Ist es diese Position, die wir dringend besetzen müssen? Und dann haben Sie recht, dann kann man sich überfressen irgendwann mal. Oder man tut wieder so einem jungen Kerl Übles an, wenn man den holt. Und Saragossa, von dem hörst du im Moment gar nichts mehr. Aber
können Sie mir das rückblickend erklären? Nee. Der Transfer für Sommer war klar, dann hat man das Ganze vorgezogen im Januar.
Kann ich nicht. Außer man wollte Granada Geld geben, damit die, weiß ich nicht, den Abstieg in die zweite Liga weicher hinkriegen. Ich weiß es nicht, kann ich Ihnen nicht erklären. Dann ich sehe einen Spieler und dann muss ich mir den nochmal angucken und dann muss er mir gleich helfen, wenn ich ihn sofort holen will in Weihnachten. Oder ich lasse ihn nochmal machen, lass mal gucken. Ist mir zu hoch.
Aber war das eine Kurzschlussreaktion, weil die Bayern plötzlich Panik hatten, dass da in der Offensive links alles zusammenbrechen würde?
Da im Maschinenraum viel Kurzschlüsse waren zu der Zeit, kann es halt, dass das ein Kollateralschaden. Ich weiß, daher kommt das klingt so, ist es so also fast zynisch. Der Junge tut mir leid. Ich weiß nicht, was. Und das meine ich jetzt gerade mit dem Jungen aus San Sebastian. Also wenn du den holst, musst du eine Idee haben. Mit Pavlovic kannst du sagen, der spielt jetzt und dann spielt er mal zwei Wochen nicht, bis er wieder Ding. Aber das ist, den haben wir jetzt. Den sehe ich und ich weiß, was er kann. Der wird spielen. Aber irgendeinen holen, sagen, Bowie. Dann denkst du dich, wann? Gut, jetzt ist er verletzt. Aber wenn alle gesund sind, wann soll der spielen? In welchem? Und das. Aber ich bin nicht Kaderplaner des FC Bayern. Vielleicht gibt's da einen großen Plan, den wir nur noch nicht entdeckt haben.
Vielleicht gehört zu diesem Plan auch der Name Frimpong. Jetzt kommen wir zum Klassiker des FC Bayern. Dann und wann der Konkurrenz wehtun, wenn es idealerweise den eigenen Kader auch stärkt. Er soll schon mal in der Zeit Salihamidžić-Kahn diskutiert worden sein. Da war man noch skeptisch, ob er sich wirklich durchsetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, auch körperlich. Diese Saison ist ein relativ eindrucksvoller Beleg dafür, dass er auf höchstem Niveau mithalten kann. Würde das aus Bayern-Sicht Sinn machen oder wer müsste dafür gehen, wenn man jetzt nur die eigenen 11 betrachtet? Denn da wären wir auch in der Situation. Das
sind nur die eigenen 11, sondern die eigenen 23. Also da sind.
Wäre Frimpong Stammspieler beim FC Bayern?
Könnte ich mir vorstellen, ja.
Statt doch Sané?
Masraoui, nein, bleiben Sie mal auf der rechten Seite da, wo der rennt wie ein Wiesel. Und dass der so geworden ist, das können Sie sich jetzt müssen Sie wieder Alonso dazu holen. Das ist zum Beispiel einer, den Alonso aus einem wieselflinken Talentchen gemacht hat, weil sie was gesehen haben in ihm und der hat den zu einem Mann gemacht. Und so spielt der Fußball. Natürlich, und dann muss ich mir den FC Bayern verteidigen. Also der Spruch, das ist die alte Nummer, die holen sie, die schädigen dann ihren größten
Ärger. Als Nebeneffekt, als Beifang. Nicht als Hauptmotivation.
Nein, aber die würden doch Frimpong nicht holen, um Leverkusen zu schaden, sondern weil sie sagen, mit dem können wir was anfangen. Und das haben sie im Übrigen früher auch gemacht. Wenn sie Manuel Neuer geholt haben, wollten sie nicht Schalke schaden, sondern weil sie irgendwo möglicherweise den Verdacht hatten, das könnte ein ganz guter Torwart werden. Und etc. Also Frimpong würden sie holen, weil sie sagen, das würde passen bei uns. Frimpong im Übrigen, ähnlich wie manch anderer, wird vielleicht auch sich fragen, bleibt denn mein Trainer? Wenn Alonso bleibt, wird's und ich. Nochmal, sie, in Leverkusen wird nicht die werden gut bezahlt. Und die werden jetzt Meister und dann spielen sie Champions League. Das hat was. Das kann auch einem jungen Menschen Spaß machen. Wenn du genau weißt, hier bin ich Frimpong, das ist gesichert. Ob ich bei Bayern gleich Frimpong bin, das weiß ich nicht. Hier weiß ich, welchen Trainer ich habe, etc. Also, dass die alle nur da schon am Bus stehen und der Motor läuft und die nur reinspringen, weil die Bayern rufen, I don't think so.
Bleibt spannend, was im März, April, Mai auf dem Transfermarkt passiert und vor allen Dingen, wann sich auch Xabi Alonso dann offiziell erklärt. Denn das würde logischerweise die Klarheit bringen, die dann auch Freiheit bringt an vielen Stellen. Jetzt sind wir in der Champions League mit der freudigen Nachricht, dass wir weiter von einem deutschen Finale zumindest träumen dürfen, denn Borussia Dortmund und der FC Bayern haben es geschafft ins Viertelfinale.
Beide im Finale. Deutsches Finale, darf ich das? Beide gegeneinander?
Ich sagte träumen, deutsches Finale.
Ja, ja. Oder? Also, ja, ja, ja.
Das ist legitim.
Entschuldigung, ich wusste gar nicht, wie groß Sie denken. Aber gut.
Träumen.
Ja, ja.
Träumen.
Ja.
Ich konnte es mir lange Zeit nicht vorstellen, Sie als Experten für Bild zu gewinnen. Wir haben davon geträumt und es wurde Realität. Und siehe da.
Oh. Weitermachen, bitte.
Für Feinschmecker der Koeffizientenregelung ein kurzes Update. Denn Sie wissen, dass zwei zusätzliche Champions-League-Plätze in dieser Saison vergeben werden an die beiden Nationen, die in dieser Saison am besten abschneiden international. Und auch nach den gestrigen beiden Spielen sind wir dort komfortabel auf Platz 2 hinter den Italienern, die allerdings jetzt in der Champions League gleich drei Vereine verloren haben. Also an der Stelle wird zumindest nicht so viel dazu kommen. Allerdings haben sie noch drei in der Europa League. Und die Engländer sind weiterhin auf Platz 3. Also aktuell reicht weiter Platz 5 in der Bundesliga für die Champions League. Jetzt wollen wir uns einmal den Trainer von Borussia Dortmund anhören, Edin Terzic, der es ja geschafft hat, durch das 2:0 gegen Eindhoven in eben dieses Viertelfinale einzuziehen.
Meine persönliche Freude ist sehr groß. Das hat aber nichts mit Genugtuung zu tun, sondern einfach, weil ich mich freue für uns. Es ist keine leichte Zeit gewesen in den letzten Wochen. Wir mussten natürlich auch sehr viel Kritik einstecken. Und trotzdem glaube ich, dass wir gezeigt haben, wozu wir in der Lage sind. Es ist nicht selbstverständlich für den Verein, wenn man sich die Historie des Vereins anschaut, in der Champions League ins Viertelfinale einzuziehen. Wenn man jetzt sieht, welche Mannschaften da jetzt alle noch im Lostopf sind am Freitag.
Ja, eine ganze Menge. Schauen wir uns gleich ein bisschen später an. Bleiben wir noch einmal bei Borussia Dortmund. So ein bisschen jetzt wie bei den Bayern. Die Champions League rettet zu Teilen die bislang sehr schwierige Saison. Beide sind im DFB-Pokal rausgeflogen. Beide sind in der Bundesliga hinter den Erwartungen bislang zurückgeblieben.
Wobei die Bayern werden ihren Champions-League-Platz möglicherweise halten können. Bei Dortmund ist das immer noch das große Thema. Und da rettet dann nichts, wenn du das nicht schaffst. Da rettet auch keine...
Wie sehen Sie den BVB in Europa? Ist das ein anderer BVB?
Ja, klar. Da war doch eben das Richtige versteckt in der Aussage von Terzic. Wir haben gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Deswegen, wenn ich ein bisschen... Also erstmal Glückwunsch.
Absolut.
Erstmal eine Gruppe durchgefetzt als erster... Am Ende, wo wir hier standen und gesagt haben, okay, also die Ersten, die Abflug machen, sind die Kollegen aus Dortmund. Das ist null Chance. Nicht, wenn sie Europa League schaffen, Dritter. Aber das war auch eher unwahrscheinlich. Diese Gruppe haben sie gewonnen. Eindhoven war jetzt nicht das Hammerlos. Trotzdem musst du...
Wie bei Bayern München, Lazio Rom auch nicht.
So ist es. Trotzdem musst du das erstmal abarbeiten. Und das haben sie so gemacht. Gestern haben sie es sogar über halbe, dreiviertel Stunde sehr eindrucksvoll gemacht. Aber, so, da ist wieder das Aber. Aber Sonntagabend gegen 21:45 werde ich Ihnen in etwa sagen, über welches Borussia Dortmund reden wir.
Gegen Eintracht Frankfurt zu Hause in der Bundesliga.
Ja, über welches Borussia Dortmund reden wir. Das ist ihr Problem und das wissen Sie auch. Und Sie wissen auch jetzt, also unter den letzten 8, natürlich super, klingt erst, wir sind, Watzke hat das kürzlich wieder in einem Interview, wir sind unter den, da möchte man hin und das, natürlich ist das Strahlkraft, natürlich glänzt so ein Silberpott, den musst du jetzt nicht gewinnen, ja, den musst du nicht gewinnen, aber du bist unter den letzten 8, besten 8 Mannschaften Europas. Damit können Sie in Dortmund sehr gut leben. Könnten sie in Dortmund sehr gut leben, wenn sie nicht Sonntagabend wieder gegen Frankfurt spielen müssen. Und da werde ich mit Ihnen genau das fragen, die sich jetzt auch gerade. Wie kriegen wir das jetzt rüber transferiert, was wir gestern Abend gesehen haben, in den Sonntagabend? Oder sucht sich diese Mannschaft ihre Abende aus? Muss es denn wirklich dann sowas? Weil das geht nicht. Das ist dann nicht Spitzenklub. Jetzt im Moment sind sie, und ich glaube, das kann man laut sagen, ein europäischer Spitzenklub. Wer unter die letzten 8, haben wir immer gesagt, wenn der April kommt und du darfst noch die Schuhe schnüren, dann gehörst du zur Elite in Europa. Punkt. Und dann spielst du gegen Heidenheim und dann ist es gerade wieder nicht so ganz die Elite Europas. Und das ist ihr Problem. Daran werden sie arbeiten. Sie werden jetzt nicht müde. Herr Watzke gibt lange Interviews und erzählt alles halb so wild, ob wir das jetzt schaffen oder nicht. Ist alles kaufe ich alles nicht ab, sondern sie müssen Dinge klären, damit diese Achterbahnfahrten aufhören. Aber erstmal gestern, wie gesagt, nicht jetzt zerlabern. Will ich entwickeln, auch nicht so klingen als ja und aber gar nichts. Jetzt mal ohne aber Strich drunter. Für heute gilt unter den letzten 8 in Europa. Morgen wird ausgelost und Sie sind mit dabei. Herzlichen Glückwunsch.
Morgen wird ausgelost, Herr Reif. Ja. Für uns die Möglichkeit, jetzt doch mal zu überlegen, was wäre
ja,
denn...
Ja, aber selbstverständlich.
Was wäre denn das, was man ja, sich
und
vielleicht...
Und wer ist dann Bayern-Trainer?
...sich vielleicht ein bisschen wünschen könnte. Wir haben mal eine vermeintliche Traumauslosung definiert.
Ach, du Schande.
Marcel Reif wird gute Argumente dagegen finden. Aber nur
lass mich raten, wer am Ende im Finale steht.
Nee, weiter sind wir noch nicht gegangen.
Das
uns überlassen.
Also,
es mag vielleicht im ersten Moment etwas schräg anmuten, dass wir gesagt haben, für Bayern München wäre Barcelona ein Traum los, weil das logischerweise auch ein Verein mit großem Ruhm und Ruf ist und mit Lewandowski auch einer dabei, der es den Bayern vielleicht unbedingt zeigen will. Aber wenn wir so schauen, wen wir noch dabei haben. Real Madrid und Manchester City, die haben wir mal gegeneinander gelost, sodass sich da schon einer mal...
So, damit es das deutsche Finale auch geben kann.
So, damit da einer im Viertelfinale
schon mal, dass dein Plan ist,
das Zeitliche segnet.
Ja.
Auf der anderen Seite hätten wir Dortmund gegen Atletico gesetzt. Klar, unangenehmer Gegner, aber Vierter in Spanien derzeit nur. Und das andere Halbfinale wäre Arsenal gegen Paris. So, und unsere Theorie wäre jetzt alles gute Mannschaften.
Natürlich. Gott, wenn
ich das Gesicht schon sehe. Ist das eine Auslosung, wo Sie sagen würden, es hätte schlimmer kommen können? Denn wir haben ja, ich glaube, wir sind uns einig, Manchester City und Real Madrid sind die beiden Vereine, die man nicht haben möchte. Denn wir kommen gleich noch zu der anderen Variante.
Ja.
Bayern gegen Barcelona?
Ja. Ist machbar. Könnte schlimmer kommen. Ich bitte Sie immer nur darum, dann die Reise dann wieder rundherum, um das Täfelchen zu machen. Kann immer alles schlimmer kommen und dann kommt es manchmal auch schlimmer. Also wir sind unter den letzten acht in Europa.
Wir spielen das einmal durch. Bayern gegen Barcelona. Wer kommt weiter?
Bayern käme weiter.
Real Madrid gegen Man City. Wer käme weiter? Nicht lange nachdenken.
Man City, glaube ich.
Also Halbfinale Man City Bayern. Wer kommt weiter?
Deutschland ist unser schöner Plan im Eimer.
Halbfinale, also vermutlich Man City. Atletico gegen Dortmund?
Kann Dortmund schaffen.
Arsenal gegen Paris?
Arsenal.
Dann also Arsenal gegen Dortmund?
Eigentlich, kann man schaffen.
Also hätten wir ein Finale City gegen Dortmund bei der Variante.
So.
Okay.
Den Anruf von Uli Hoeneß nehmen Sie entgegen jetzt. Ihr habt sie wohl nicht alle.
Wir springen einmal weiter von der vermeintlichen Traumauslosung
in die Welt wieder.
Schockauslosung.
Das auch.
Ja, ja, es gibt noch eine zweite Variante. So schnell gehen wir aus diesem Thema
schönen Block nicht raus.
Ja, Countdown hat noch verheißungsvolle 3 Minuten 45 für uns vorgesehen.
Da können wir noch Champions League-Sieger werden.
Und jetzt sehen wir gleich die Schockauslosung. Die ist dann logischerweise, es drängt sich ja auf, Herr Reif, Bayern gegen City.
Ja.
Und anschließend gegen den Sieger aus Atletico gegen Arsenal.
Wie anschließend?
Falls sie weiterkommen sollten.
Aber das kommen sie doch nicht gegen City.
Falls sie weiterkommen sollten, ist es dann nochmal schwer. Denn gegen Atletico sind sie schon mal rausgeflogen.
Ja.
Damals unter Pep im Halbfinale. Ja. Und klar, Arsenal ist Tabellenführer in der Premier League aktuell.
Wenn die Bayern in der nächsten Runde, so und jetzt muss man hier der Sache ja auch mal ein Ende bereiten. Wenn die Bayern in der nächsten Runde gegen City weiterkommen, gewinnen sie die Champions League.
Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Absatz.
Ist gut, das überrascht mich jetzt, darauf war ich nicht vorbereitet.
Das wusste ich. Deswegen ich sag ja, man muss dann auch mal so ein Ass aus dem Ärmel raus tun.
Nur zur Erklärung, im Rahmen der Schockauslosung hätten...
Die ist noch nicht ausgelost, nur zur Erklärung. Nein, immer wieder dazu sagen, dass...
Erst am Freitag. Das ist die Bild vorempfundene Schockauslosung gerade. Das andere Viertelfinale wäre Real gegen Dortmund.
Schwer.
Und selbst wenn sie es schaffen sollten, würde Paris oder Barca warten. Ich glaube eher Paris und gegen die haben sie ja in der Vorrunde einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Das heißt, das wäre ein Aus gewesen.
Gut. Dann letztes Ass, das ich noch habe. Wenn Dortmund Real Madrid in der nächsten Runde raushaut, kommen sie ins Finale. Haben wir ein deutsches Finale. Jetzt haben wir das Finale Bayern gegen Borussia Dortmund.
Komma, wenn, Punkt, Punkt, Punkt.
Wo ist das Finale nochmal?
Wembley.
Wembley, das hatten wir doch mal.
2013.
Wenn das passiert, dreht sich die Themse um und fließt so den Berg rauf wieder.
Wäre Ihnen, weil wir jetzt ja zumindest die Sachen mal hier in die Luft geworfen haben, wäre Ihnen lieber so ein Tod- oder Gladiolen-Viertelfinale, wo man direkt halt ja die Hammergegner hat und dann mit dem Schwung weitermarschiert? Oder ist es Ihnen lieber zu sagen, erstmal das zumindest etwas leichtere? Denn wenn man erstmal im Halbfinale ist, für den deutschen Fußball auch toll, für den Kampf um den 5. Champions-League-Platz toll, vor der Europameisterschaft ein schönes Signal.
Ich glaube, jetzt sind wir in der Phase, wo sowohl den Bayern als auch den Dortmund, der deutsche Fußball und der Rest der Welt erstmal wurscht ist, sondern jetzt gucken sie, glaube ich, auf sich. Also differenziere. Ich glaube, Bayern wäre es nicht unrecht, jetzt, wenn sie sich so stabilisiert haben, wie es jetzt aussieht. Aber nochmal, Mainz 05 sammelt noch die Scherben auf. Das war, So einfach wird es in der nächsten Runde nicht werden. Aber die Bayern scheinen möglicherweise jetzt aus diesem Trainerwechsel, dem angekündigten, verkündeten, doch den einen oder anderen richtigen Schluss zu ziehen. Also die Kabine, die Spieler. Ich glaube, die hätten gern ein Pfund. Jetzt gleich einen weghauen und dann weiter marschieren. Bei Dortmund weiß ich nicht. Für Dortmund sind es wieder 10, oder wie viel gibt es wieder 10, noch was Millionen bei der nächsten Runde. Da ist auch der Finanzvorstand dann noch mehr am Tisch als bei den Bayern.
Wäre für beide deutsche Mannschaften das leichteste Los die andere deutsche Mannschaft?
Das leichteste und das schwerste.
Das ist ja, meine Antwort.
Ja, natürlich, weil dann musst du dich wieder völlig neu sortieren im Kopf. So, jetzt ist Mensch, Strahlkraft, was knallt jetzt die Champions League? Und dann ist es wieder bloß, das haben sie jetzt in Kürze wieder in der Liga, dann ist es.
Ich glaube sogar, das liegt alle ziemlich drei genau
Wochen würden die, ich glaub, um ich, dieses Spiel. In drei herum. Wochen lang würden die gegeneinander spielen, glaube ich. Das würde die Sache sehr schwer machen, glaube ich, sich da zu schütteln. Aber ob das leichter oder schwerer ist, ich glaube, das ist das, was sich kein Mensch wünscht. Nobody. Auch nicht Barcelona, Real, auch nicht ein Klassiko jetzt. Diese Dinge haben in der Champions League gerade am besten nichts verloren.
Das wäre ja noch eine ganz interessante Variante, wenn man all die Länder zusammenlost. Ja? Also Arsenal spielt gegen City, Real spielt gegen Barca, Dortmund gegen Bayern.
So, und
um
wir
Gottes
schaffen,
Willen. Aber ja. Hatten wir auch noch nie so extrem. Nee. Wäre auch was Besonderes.
Und wir schaffen die Champions League dann ab und lassen uns drei Wochen gegeneinander spielen, Dortmund, Bayern. Das möchte ich nicht.
Okay. Werden wir das
ich
der
wünsche
UEFA
das nicht.
Noch mal rüberflanken, ja, dass die richtigen Kugeln angewärmt sind, wenn dann irgendwie gegriffen wird.
Jetzt weiß ich, warum ihr euch das hier leisten könnt, diese Täfelchen, weil ihr Bescheid wisst, ihr das.
Ich lasse jetzt mit dem Fiktiven in Ruhe, Herr Reif. Wir kommen
zu Tatsachen.
Fakten, liebe Fußballfans.
Knallharte Fakten.
Wir haben pinkfarbene Fakten für Sie. Der DFB hat jetzt heute offiziell gemacht, was in den vergangenen Wochen schon immer mal kursierte. Das Ersatztrikot, das Auswärtstrikot, das Ausweichtrikot, wie auch immer man es nennen mag, ist pink mit einem Verlauf zu lila. Hatten wir so noch nicht. Mhm. Und ich weiß, welch große Leidenschaft Marcel Reif für Trikots empfindet, wenn er es zum ersten Mal sieht. Nickt er oder schüttelt er den Kopf?
Inter Miami oder was? Nee.
Ich weiß nicht.
Muss Inter Miami spielt im Pink.
Und Manuel Neuer übrigens im Torwarttrikot
auch
bei den Bayern.
Pink.
Ja.
Ja. Gut.
Aber sieht also erstmal so ein Geschmacksgefühl.
Ich kann mit den Farben, für die Farben finde ich ganz gut. Warum die ein deutsches Nationaltrikot sein sollen, weiß ich nicht. Aber. Das ist ein freies Land. Ich hoffe nur, dahinter gibt es aber eine Botschaft wieder. Und da werde ich wieder ein bisschen nach den Erfahrungen aus Katar. Ich möchte nicht, bin zu alt, um hinter jeder Sache eine große Botschaft zu sehen. Einfach Botschaft ist, spielt eine anständige EM und habt Spaß und macht Spaß. Aber wenn Sie, machen wir es andersrum, wenn Sie mir versichern, dass das Viertelfinale damit geregelt ist, können Sie da noch grüne Äpfelchen drauf nähen.
Ist Ihnen das für ein Nationalmannschaftstrikot zu wenig Schwarz-Rot-Gold?
Ja.
Denn wir haben natürlich eine Historie bei den Ausweichtrikots, die auch ein bisschen
ins Grüne ging.
Ins Grüne lange Zeit.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Wir haben da mal einen kleinen Rückblick vorbereitet, wo wir parallel mal
auch diese Indianer, das ist Indianer-Trikot. Habt ihr das auch?
Das Indianer-Trikot?
90, glaube ich.
Also das ist hier 72.
Ja.
Immer bewusst jetzt der Fokus auf das Ersatztrikot.
Ja.
Das war 98, ja. Grün-Weiß gestreift. Ganz grün nochmal bei der EM 2000.
Sie schüttelt den Kopf. Die war Zuckerbuch. Entsprechend die EM.
Das war dann so grün-gräulich 2002.
Gräulich ist gut gesagt.
Knallrot. Das war Klinsmann, der sagte, wir brauchen Aggressivität in die Ausweichfarbe.
Ja, alles klar.
Klose 2008, rot mit schwarz kombiniert, hat eigentlich ganz gut was. Und ganz ein schwarz 2010.
Zwei Farben, die in der Flagge drin sind, soviel ich weiß. Auch das.
Rot-schwarz gestreift.
Bayer Leverkusen schon mal vorweggenommen. Sehr gut.
Was wusste Thomas Müller, den wir hier im Trikot sehen? Und dann 2018 wurde es nochmal grün.
Ja. Und so sah es ja aus.
Ich habe das Haupttrikot noch für Sie.
Ja, Gott sei Dank.
Das ist gut. Ich krempel das mal so ein bisschen so um, dass man...
This I like.
Weil viel Weiß und Schwarz-Rot-Gold...
Ja, das Ich bin immer ein Fan von ganz klaren Farben und nicht da noch ein Streifchen links und da und noch. Das ist aber, damit kann ich sehr gut, das ist ein Nationaltrikot. Würde ich sofort sagen, ey, da spielt die deutsche Nationalmannschaft, wenn ich das sehe. Oder?
Ja. Da haben wir es nochmal. Da sehen wir oben den schwarz-rot-goldenen Verlauf an der Stelle. Es war ja vorher vermutet worden, ob es vielleicht so einen Brustring gibt, analog zur WM 90, wo wir Weltmeister wurden. Aber ich finde das hier auch oben an den Ärmeln. Hat Stil.
Alles gut. Hat Stil, sieht gut aus. Wird aber nicht helfen, wenn... also die Inhalte sollten der Botschaft folgen können, die da vermittelt wird. Gut. Taugt für so ein bisschen Ding, aber es ist mir wurscht, in welchem Trikot ich mir dann guten Fußball ansehe.
Manuel Neuer können wir noch einmal kurz zeigen. In dem Torwarttrikot, das er zuletzt getragen hat bei den Bayern, da sehen wir irgendwie diese Farbe, ne? Die... Mhm. Sie kommt.
Magenta, oder? Ich heiße die Farbe, ist keine Schleichwerbung.
Ja, ich bin da, wie genau da die Grenzen verlaufen in der Beschreibung. Aber ja, pink.
Wenn das, der, sehen Sie, der hat genug Aggressivität und vor allem ist er ein guter Torwart.
Ich bin sehr gespannt, wie das diskutiert werden wird. Barbie war so ein schneller Gedanke. Ne?
Ja, ja.
Deutschland im Barbie-Trikot.
Also Manuel Neuer können Sie in einen grauen Sack stecken. Der wird dann noch den einen oder anderen Ball halten, glaube ich.
Übrigens beruht das Design darauf, dass Adidas jüngere Fans gefragt hat, was ihre Ideen und Gedanken zu einem Trikot sind. Und dann ist.
Sehen Sie. Und da an der Stelle bin ich raus, zum Glück. Und da weiß ich,
weil Sie die Zielgruppe knapp verpassen.
Ganz knapp. Mich haben Sie. Sie wollten mich fragen und haben dann doch nochmal geguckt und gesagt, na, lass mal. Dann ist auch gut.
Gibt es so ein Nationalmannschaftstrikot Deutschland, was Ihnen so als erstes einfällt, weil Sie es besonders schön finden oder weil Sie einen besonderen Erfolg damit verbinden?
Ach komm, dann geben wir dem Affenzucker schwarz-weiß mit Schnüren hier. So, und ich sehe Werner Kohlmeier oder Horst Eckel und Fritz Walter da drin. Und da, das hatte. Und Lederstollen unten.
70 Jahre her.
Ja, danke schön. Vielen Dank.
Ich erinnere mich auch noch genau.
Ja.
Und das wäre auch noch mal was gewesen. Wahrscheinlich heutzutage zu aufwendig, oder? Wenn man das hier alles so schnüren würde.
Manchmal machen sie es. In irgendwelchen, wenn sie Jubiläen haben, irgendwelche Clubs machen das. Ich war kürzlich in Münster zu Gast und erinnere mich, weil ich wirklich das erste Bundesliga-Jahr noch weiß, Preußen-Münster spielte in Hemden. Also grün mit schwarz und weiß, weißer Kragen und waren durchgeknüpft. Also hier konntest du richtig in einem Hemd. Das hat mich sehr, habe ich nie vergessen. Würde heute, glaube ich, nicht so gut gehen.
Wer uns jetzt nur zugehört hat, sollte einmal schnell zu bild.de gehen und sich dort die Trikots anschauen. Und vor allen Dingen, das gilt für Sie alle, gerne abstimmen. Denn wir haben dort ein Voting eingebaut und wollen wissen, was Sie gerade über das erste pinkfarbene Trikot der Nationalmannschaft denken. Jetzt sind wir bei den Inhalten sozusagen des Trikots und beschäftigen uns mit der Nominierung des Kaders, die zum Zeitpunkt dieser Sendung offiziell noch nicht stattgefunden hat, Herr Reif. Aber es ist vieles durchgesickert und wir können einmal auf die Übersicht schauen, die zeigt, dass Julian Nagelsmann dafür, dass in ziemlich genau 3 Monaten, sogar auf den Tag genau, heute der 14.3., erstes Spiel am 14.6., also in 3 Monaten ist EM und dafür wirbelt er den Kader nochmal ordentlich durcheinander. Aller Voraussicht nach nicht dabei, Schlotterbeck, Hummels, Süle, Brandt, 4-mal Dortmund und Leon Goretzka von den Bayern. Dafür voraussichtlich diesmal dabei, der junge Pavlovic von den Bayern, hat serbische Eltern, könnte darum auch, obwohl in München geboren, für die Serben spielen, wenn er wollen würde. Dem will man offenbar einen Riegel vorschieben. Toni Kroos kommt zurück und dann das neue Dortmund heißt Stuttgart, Anton, Undav, Führig und Mittelstädt. Gehen wir mal davon aus, dass es so kommt und nicht noch jemand kurzfristig absagt oder Julian Nagelsmann es sich anders überlegt. Schon eine Menge Neues. Genau richtig oder zu viel?
Wir haben doch gesagt, wenn diese 2 Spiele jetzt vor der Nase stehen, Frankreich, Holland, dann müssen wir langsam alle übergreifenden, irgendwo hinführenden Ideen mal zu Ende gebracht haben und sagen, so, damit gehen wir, wenn alle gesund bleiben, zu 99% ins Rennen. Pavlović ist sehr, sehr früh, finde ich. Bin nicht der Einzige, aber will mich da auch nicht wichtiger machen.
Können Sie den Schachzug nicht verstehen?
Aus er wird sich nicht, Sie wissen, dass er in einem Testspiel sich nicht festspielen kann. Selbst wenn er ihn eine Minute reinholt, werden diese zwei Spiele nichts bringen.
Aber emotional binden durch diese Nominierung?
Für wie doof muss ich den Jungen halten, dass er da mal nominiert ist, dass er das glaubt, dass er damit hat, er seine deutsche Karriere gesichert. Also das kann doch nicht sein.
Aber dass der grundsätzlich mehr Lust hat, für Deutschland zu spielen, als ein Geborener, ist jetzt auch keine Sensation.
Nein, aber die Lust muss da sein. Traut er sich es zu? Sieht er eine Chance? Oder wie viel Konkurrenz sieht er? Gut, Toni Kroos wird ihm nicht ewig den Platz da drin streitig machen. Davon kann er ausgehen. Ich weiß es nicht. Ist jetzt der Zeitpunkt für solche Dinge? Halte ich für zumindest fragwürdig.
Hätten Sie Goretzka nominiert, aufgrund seiner Form gerade?
Ja, aber nee, tun Sie das doch nicht so ab mit
ja, ich tue überhaupt
aufgrund seiner Form jetzt gerade. Ja, aufgrund wessen, welcher Dinge holst du einen Spieler jetzt zur Nationalmannschaft?
Manche nominieren auch aufgrund von Verdiensten.
Und, ich will das ja gar nicht besser oder schlechter reden. Gehen dann mit sowas von baden in russischen Meeren, irgendwo in Katar, in der Wüste gehen die verloren mit all den Verdiensten, weswegen sie eine Nationalmannschaft zusammenbasteln. Also ich glaube, wenn wir die Namen nochmal sehen werden, wette mit Ihnen, dass von der rechten Seite gestrichen mindestens einer, wenn nicht zwei, ich weiß nicht welcher, aber mindestens ein, zwei wieder nach links rutschen werden, wenn der endgültige Kader nominiert wird. Und ich wette mit Ihnen, dass Pavlović eher nicht dazugehören wird, wenn es um die EM geht. Die anderen, die da links stehen, diese Stuttgarter 4, wenn die nicht plötzlich ihre Form verlieren, fände ich es merkwürdig, wenn die nicht dabei wären. Ausgesprochen merkwürdig, weil sie wirklich im Moment auf einer Wolke marschieren, die sollte man nicht wegwischen. Toni Kroos brauchen wir nicht diskutieren, das wird sich nicht ändern.
Aber wäre es nicht total überraschend, wenn Nagelsmann dann in zwei Monaten wieder extrem anders
das meine nominiert? Das habe ich gemeint mit Zeitpunkt. Es wird nicht überraschend sein, sondern es wird ganz normal sein, wenn wir sagen, ja klar, natürlich, Goretzka, wenn er noch ein paar Spiele so macht, wie er sich zuletzt wieder gefunden zu haben scheint. Das war doch das Problem. Es war doch nicht, Goretzka hat doch nicht Fußball verlernt, sondern er hat sich irgendwo verloren. Position, Kimmich, Holding Six, das Ganze, was bin ich? Ach, da. Also, an einem Goretzka einfach den jetzt sagen, so, das war's nationalmannschaftmäßig. Wenn wir uns das leisten können, dann haben wir eine super EM vor uns. Also dann hauen wir aber auch alles weg, weil wenn du dir sowas leisten könntest. Deswegen glaube ich schon, dass nochmal nach diesen zwei Testspielen werden wir nochmal über Personal reden. Und das habe ich ein bisschen Mühe nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite, ich will mir ja nicht gleich selber widersprechen, wenn sich nach dieser EM, nach diesen Testspielen rausstellt und nicht nur durch diese Testspiele, sondern auch in den letzten Wochen der Saison, wo der Druck am höchsten ist, wo du nochmal sollst, musst, Champions League, international, wenn da welche zeigen, dass sie ihre Form verloren haben oder andere, dass sie ihn gerade aber richtig durchstarten, dann darf und muss ein Nationaltrainer sagen können, also das, was er eigentlich sagen sollte, wissen Sie, wer zur EM fährt? Na, die gerade Besten jetzt. Es sei denn, wir haben wieder einen Plan, das haben wir doch aber hier besprochen, als Nagelsmann installiert wurde. Und es den Job annahm, haben wir doch gesagt, das muss man aufhören jetzt. Das übernächste und das übernächste Turnier dann auf dem Mars wird da stattfinden, oder? Irgendwas sowas. Das nächste WM-Turnier. Und da müssen wir jetzt schon gucken, wie man da und was man da. Sondern wir wollen eine EM spielen, die fängt am 14. Juni an, wenn ich nicht irre. Und am 14. Juli ist ein Finale. Und dazwischen sollten die spielen, die einer deutschen Nationalmannschaft das beste Gesicht geben können. Punkt.
Ich habe noch einen Verdacht, was die Kaderzusammenstellung betrifft. Sie ist eher auf konfliktfreien Kader angelegt. Also könnte es sein, dass er jetzt schaut, wer würde auch ohne Rabatz zu machen bereit sein, sich während der Europameisterschaft auf die Bank zu setzen und nichts öffentlich einzufordern. Da ist sicherlich, wäre meine Annahme, bei den Stuttgartern die Freude, allein dabei zu sein, deutlich größer als zum Beispiel bei den Dortmundern mit ihrer Anspruchshaltung, die ich völlig legitim finde, die dann aber möglicherweise nicht spielen, weil eben diese Dortmunder gerade in der ersten Elf nicht mehr gesetzt sind. bei Nagelsmann. Man könnte auch sagen, aus Gründen, wenn man die Dortmunder Leistungen der letzten Wochen und Monate sieht.
Wir beide machen das doch schon so lange. Und deswegen wissen wir beide, wie oft das erzählt wird. Also du musst auch du musst gucken, dass du konfliktfrei sowas. Das wird immer erzählt, und das dann lieber holt man eine Nationalmannschaft zusammen, die. Und sie erzählen mir jetzt die letzten 3 Minuten, es geht um, als würde es wirklich vorwiegend um die gehen, die nicht spielen. Dafür machst du eine Kadernominierung. Ich halte das für. Wenn du weißt, im Einzelfall, das ist einer, der muss spielen, also Toni Kroos zum Beispiel, wenn ich den jetzt hole und der soll nur draußen den Gute-Laune-Onkel spielen. Also erstmal, der Fischkopf ist, wenn der nicht gut gelaunt ist, dann merkst du das auch. Und B.
Nein, klar, Kroos spielt.
So, also, den holst du, weil der muss dann auch spielen, das weißt du. Wenn du jetzt sagst, ich hol vier Posten wollen sie jetzt besetzen mit Stuttgarter Jungs, von denen sie ausgehen, sie werden zwar nie spielen, aber die machen auch keinen Rabatz. Das wäre ja Wahnsinn. Also du musst auch einen Kader zusammenstellen, in dem es nicht die Rabatzbrüder gibt. Der keine 5 Minuten, also Joshua Kimmich zum Beispiel, den würde ich weglassen, wenn der schlecht gelaunt ist. Weil da weißt du, der geht nach der 60. Minute raus und hat so einen Hals. Ist aber uninteressant, der wird kommen und wird spielen.
Goretzka
ist auch keiner. Fragen Sie in München nach. Das ist sicher keiner, der sagt, mit mir könnt ihr das Äffchen machen, wann immer ihr wollt. Dazu hat er auch zu viel auf dem Konto bereits. Nicht Geld, sondern Erfolge auch. Und auch so das, was er kann, ist zu gut. Der wird kein Radau machen. Das glaube ich nicht. Also deswegen, immer von der Seite denken ist, deswegen meinte ich, wir machen das so lange, das haben wir 100 Mal schon selber erzählt und irgendwo kommt es mir gerade völlig schwachsinnig vor. Also ich mache einen Kader, weil ich sage, pass auf, wenn in der 60. der müde ist oder der an dem Tag nicht so gut in Form ist, kann der sofort spielen. So muss ich doch gucken, wenn ich spiele und nicht halten die mir draußen Ruhe. Da können die meine Schwiegermutter holen und viele andere Menschen, die sich auf die Bank setzen und keinen Krach machen. Das ist doch, aber dann, das ist doch eine ähnliche Denkweise. Das halte ich für unwahrscheinlich. Und wenn Sie Nagelsmann, was hat der zu verlieren? Der weiß, wir wissen und er weiß, nach dieser EM werde ich etwas anderes machen. Ziemlich sicher. Das heißt, der muss gar nicht groß diese ganzen Dinge machen. Auf der anderen Seite überlegen. Auf der anderen Seite natürlich Campo Bahia und all die Legenden, die gestrickt wurden, weil sie eine Gemeinschaft waren. Ja, aber ich lasse mir die Hoffnung nicht nehmen, dass wenn eine EM in Deutschland stattfindet und Spieler werden in diesen Kader berufen, dass die versuchen, gemeinsam daraus was zu machen. Bei allen Ehrgeizen und allen eigenen Gedanken.
Sie erwarten aber auch, dass in den Spielen in Frankreich und gegen Holland die bestmögliche Elf spielt und nicht noch etwas probiert wird nach dem Motto, wie würde das denn funktionieren, wenn der auch mal in der Rolle dabei wäre.
Darüber reden wir die letzten 10 Minuten, ja, glaube ich. Das wundert mich ein bisschen, deswegen auch, wenn es darum geht, Goretzka noch mal einen von Bug zu ballern und zu sagen, ich habe dich jetzt gesehen, einmal reicht mir nicht, zwar eineinhalb, zweimal, die nächsten 4 Mal gucke ich dir zu und jetzt kau mal Nägel und sei mal sauer, aber danach hole ich dich. Wenn es diese Überlegung gäbe, und die müsste es meiner Ansicht nach geben, Goretzka gucke ich mir noch genau an. Also wir reden wirklich über Leon Goretzka, den wir ein paar Jahre als Fußballspieler gesehen haben und der nicht plötzlich gealtert ist. Wirklich, aber es ist ein gutes Beispiel. Wenn du sagst, den muss ich jetzt erstmal noch eine, ich weiß es nicht, ich kann nicht in Nagelsmanns Kopf reingehen. Oder er hat gesagt, Goretzka ist für mich durch. Dann macht es Sinn. Dann musst du, wenn du die klare.
Aber es würde sie überraschen.
Es würde
Sinn machen aus Nagelsmanns Sicht, aber es würde sie überraschen.
Und es würde mir mein Verständnis von was ist eine Nationalmannschaft? Die Nationalmannschaft ist gerade, die morgen spielt, zeigt mir die 11 Besten, 13, 14 Besten, die diese deutsche Fußballnation zu bieten hat. Und wenn einer gerade fliegt, dann muss der spielen. Und wenn Pavlovic der beste Sechser gerade ist, dann muss Pavlovic spielen. Wenn ich ihn aber nur hole, weil und vor diesen 2 Spielen jetzt und Goretzka nicht und diese 3 Innenverteidiger auch nicht, aber vielleicht dann doch. I don't know. Let's see. Wir werden uns diese 2 Spiele entspannt angucken. Herr Nagelsmann wird uns, rhetorisch gut wie er ist, wird uns das alles auch erklären. Und dann werden wir da stehen und sagen, Mensch, was labern wir hier rum, wenn eine die Lösung doch schon längst gefunden hat.
Wir können auf jeden Fall in der nächsten Sendung am Montag mal die aktuelle Form Top 11 aufstellen. Sowohl der Spieler, die im Kader sind, als auch
das ist Ihnen jetzt gerade eingefallen.
Wieder ein Täfelchen und ich darf
ein
wieder
Klassiker,
ein Klassiker. Ein Klassiker. Die Form 11 ist ein Klassiker.
Natürlich.
Machen wir am Montag um 10.30 Uhr hier an dieser Stelle. Und jetzt machen wir an dieser Stelle zum Abschluss dieser Sendung die Tipps von Marcel Reif. Nicht nur zum Bundesliga-Wochenende, wir haben ja auch noch Europa League am Donnerstagabend. Mhm. Leider ein 3:0 für West Ham gegen Freiburg und dann anschließend aber ein 2:0 für Leverkusen gegen die Freunde aus Aserbaidschan.
Karabakh.
Das war das Stichwort.
Akdam.
Also Leverkusen wäre dann eine Runde weiter, Freiburg leider nicht. In der Bundesliga haben wir am Freitagabend Köln-Leipzig 1:1, dann am Samstag Union Werder 2:1, Wolfsburg-Augsburg 1:0, Mainz-Bochum 2:0, Heidenheim-Gladbach 1:1, Darmstadt-Bayern 0:3, das Abendspiel am Samstag Hoffenheim-Stuttgart 1:1. Sonntag geht es um 3:30 weiter mit Freiburg-Leverkusen 1:2 und um 17:30, von Marcel Reif gerade schon angesprochen, welchen BVB sehen wir dort seiner Meinung nach einen 2:1 Sieger gegen die Eintracht? Nun denn, am Montag sind wir schlauer, wie immer das Motto der Donnerstagssendung.
Weil Ergebnisse vorliegen. Ja, deswegen freue ich mich immer auf Montag.
Herr Reif, vielen Dank für die Sendung heute. Gehen Sie zu bild.de bitte, stimmen Sie ab über das neue pinkfarbene Trikot, das Diskussionsthema unter den Fans. Und dann hören und sehen wir uns hoffentlich am Montag wieder. Vielen Dank Ihnen, schönes Fußballwochenende Ihnen allen. Machen Sie es gut.